Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Ausgabe vom 17. August 2026. Ja, wir haben eine Veranstaltung, wo wir schnell darauf hinweisen müssen, ein Event. Ich halte wieder einmal ein Referat zum Thema. Ja, Neutralität, das ist natürlich das grosse Thema jetzt, in den nächsten paar Monaten oder nächsten Monat vor allem, weil wir über die Neutralitätsinitiative abstimmen. Ich finde die nicht so gut, aber das ist das Hauptthema nicht, sondern das Hauptthema ist eigentlich die Bedeutung von der Neutralität in der Schweizer Geschichte bis heute. Und dort bin ich nicht sehr weit weg von Christoph Blocher, aber die Initiative finde ich trotzdem nicht so gut. Kommt am 18. September in Glockenhof in Zürich, würde mich freuen. Gut, dann gehen wir zu den Klimaanlagen. Es ist zwar jetzt nicht mehr so heiß, die sogenannte Hitzewelle ist vielleicht langsam vorbei, aber wir haben eine sehr interessante Recherche von Kasper Schwarzenbach heute im Nebelspalter. Ja, Dominik, um was geht's?
Ja, es ist verrückt. Wenn ihr ins Spital müsst, dann müsst ihr euch, wenn es wieder so heiß wäre wie die letzten paar Wochen, auf Zimmer mit Gratis-Sauna einrichten, weil offenbar sind die meisten Spitäler oder viele Spitäler, die wir gefragt haben, die sind gar nicht ausgerüstet für so Hitzewellen. Es sind höchstens spezielle Räumlichkeiten, irgendwie Operationssäle oder sonst spezielle Behandlungszimmer sind ausgerüstet mit Klimaanlagen. Das finde ich noch verrückt. Man tut dann in den Spitälern mit Eispackungen arbeiten, mit Sprayflaschen, die man verteilt, Fuß- und Handbäder oder jetzt musst du die heben, Aromatherapie, die etwas machen gegen die Hitze. Und das ist irgendwie absurd, weil man redet ja, dass es eine signifikante Übersterblichkeit gäbe im Sommer. Aber offenbar ist man auf die Hitze überhaupt nicht vorbereitet. Wie wenn es den Klimawandel irgendwie erst das Jahr zum ersten Mal gegeben hat.
Genau, und da sieht man einfach, wie Ideologie den Leuten irgendwo den Kopf, ja, wie soll ich sagen, Sturm macht. Ich meine, Klimaanlagen, warum sind Klimaanlagen so viel schlechter als ein Kühlschrank? Jeder Kühlschrank, den man daheim hat, braucht auch Strom und niemand hat das Gefühl, ein Kühlschrank ist etwas Böses. Wieso ist eine Klimaanlage etwas Böses? Heizen braucht sehr viel mehr Öl zum Beispiel und hat viel grösseren CO2-Ausstoß als Klimaanlagen, etwa viermal mehr. Aber bei der Heizung dürfen wir auch nicht irgendwie sagen, ja, wir müssen das gar nicht mehr heizen. Und eben, es geht ja darum, ob Klimaanlage oder nicht. Man kann ja dann das auch übertreiben oder nicht übertreiben. Aber der Punkt ist doch, Klimaanlage ist etwas genauso wie Heizung. Heizung schaut dazu, dass das Klima angenehm warm ist und Klimaanlage schaut, dass das Klima angenehm kühl ist. Also was ist da los, dass wir uns schon schwer tun mit diesen Klimaanlagen? Und das zeigt einfach, die Ideologie ist viel, viel wichtiger als irgendwo vernommen.
Das ist so. Vor allem, ich meine, im Sommer haben wir ja Föhrungsstrom. Oder? Von dem her ist es überhaupt kein Problem, die Klimaanlagen mehr oder weniger CO2-frei zu produzieren in der Schweiz, oder? Muss man wirklich sagen. Also, tun die sicher installieren, spielt überhaupt keine Rolle. Wir tun ja nicht, solange wir noch genug Strom haben, solange wir noch genug Atomstrom haben, tun wir sie nicht mit deutschen Kohlekraftwerken betreiben. Und dann sehe ich das Problem nicht.
Und vor allem geht es ja nur um die Nacht. Dort müssen wir den Atomstrom dann einsetzen, am Tag.
Unbedingt.
Ja. Mit gutem Gewissen neue Solarzellen anhängen. Genau. In dem Zusammenhang passt auch dazu, oder in die totale Verwirrung. Meine Energie ist ja auch so etwas, was man immer überall propagiert hat, als die beste Lösung, die es gibt. Ich muss euch sagen, ich war mal in einem Ferienhaus mit meiner Energie. Es ist furchtbar. Es ist grusig. Man kann nicht das Fenster aufmachen. Man fühlt sich überhaupt nicht wohl. Man kann gar so gut im Kühlschrank wohnen. Und jetzt hat sich auch herausgestellt, dass meine Energie auch die Hausbesitzer, die ja immer so stolz gewesen sind auf meine Energie, wenn sie meine Energie Standard gehabt. Auch die Hausbesitzer finden es nicht mehr so gut, Dominik. Und wo geht es da?
Ja, gemäss der Sonntagszeitung haben die ein Problem, weil es ist immer 28 bis 29 Grad in diesen Minergiehäusern oder Wohnungen. Und man kann natürlich nicht lüften, wie du gesagt hast, weil da gibt es eine sogenannte Komfortlüftung, aber das ist eben nicht mehr so komfortabel. Und weil man nicht das Fenster auftun kann, das ist ja wirklich, meine, der älteste Trick ist ja, dass man einfach in der Nacht das Fenster auftut. Wir haben es immer gemacht und es hat ja immer relativ abgekühlt, einmal auf den 800 Höhenmeter, wo wir wohnen. Wunderbar. Jahr. Das kann man bei diesen sogenannten komfortbelüfteten Minergiehäusern eben nicht. Und dann hast du natürlich ein Problem. Und jetzt haben die, gemäss der Sonntagszeitung, haben die angefangen, heimlich, ganz, ganz schlimm, heimlich haben die Klimaanlagen eingebaut. Oder? Also, und es ist klar, man hält es einfach nicht aus. Es muss einmal runter. Und es wird dann gross gesagt, ja, da müssen wir jetzt das Konzept ändern und weiss nicht was. Nein, man muss eine Klimaanlage einbauen, es ist am einfachsten. Und es ist wirklich nicht schlimm. Und man darf auch das bei einem Energiehaus machen. Das ist überhaupt kein Problem.
Haben wir da die Hitzewelle jetzt abgehandelt. Wir hoffen, dass wir nicht mehr über die Hitze reden müssen. Also das heisst auch, dass es jetzt ein bisschen kühler bleibt. Das ist ja angenehm. Man kann plötzlich wieder schlafen. Das ist nicht schlecht. Gebe ich zu. Gut, gehen wir zu einem ganz anderen Thema. Die Botschafterkonferenz hat angefangen. Die Botschafterkonferenz ist ein wichtiger interner Anlass vom EDA. Es gibt ihn übrigens auch noch nicht so lange, aber immerhin, ich glaube, Gotti hat das erfunden, wenn es mir recht ist. Auf jeden Fall werden alle Botschafter von der Schweiz zurückgerufen, plus Gefolge. Und die tun dann in Bern, meistens gibt es noch irgendeinen Ausflug, irgend so etwas, das ist ja okay, dann sich treffen an dieser Botschafterkonferenz. Ich bin auch schon mal gewesen. Ist eigentlich interessant, ist gut, aber kostet natürlich auch viel. Aber immerhin, ein paar Botschafter tun dann auch ihre Ferien in der Schweiz hängen, das ist ja okay. Aber, was uns nicht so passt, erstens, das ist logisch, sie reden über Rahmenverträge, das ist okay. Aber sie haben einen Stargast, Dominik, wer ist das?
Das ist der deutsche Außenminister Wadepool und das finde ich schon noch interessant, weil der natürlich, ja, man fragt sich dann, gibt es auch irgendjemanden, der etwas Kritisches sagt über die Verträge? Oder zum Beispiel, man könnte ja die Botschafter auch noch irgendwie einfuchsen, was müssen die sagen, falls es dann einmal abgelehnt wird? Oder? Das könnte man auch noch. Das wird der Herr Wadepool sicher nicht machen, sondern er wird sagen, er sei ein Freund der Schweiz, oder wie die Deutschen immer sagen. Er wird sagen, wie toll die Verträge sind für Deutschland und im Gemeinschaft. Gemeinsamen Interesse. Also ich erwarte nichts anderes. Also ich meine, er ist ja, der Herr Wadepool ist nicht wahnsinnig ein berühmter Außenminister. Er ist nicht in der Liga von Hans-Dietrich Genscher und so. Sondern er wird die Plattitüden sagen, die wahrscheinlich der Herr Cassis unbedingt hören möchte.
Genau, ich muss jetzt noch leider schnell dich korrigieren, aber ich habe es auch erst jetzt gerade gelernt, man sagt nicht Wadepool, man sagt wirklich Wadefool. Man sagt okay. Wirklich Wadefool.
Er heisst Johann Wadefool.
Aber dass niemand weiss, zeigt ja genau, dass es stimmt, was du sagst. Man kennt ihn gar nicht. Man hat sogar Baerbock besser kennt als den Wadefool.
Und es ist nicht so toller Grund.
Was ich höre von Leuten, die gut wissen aus Berlin, der Johann Wadefuhl ist wirklich kein Schwergewicht in dem Kabinett. Er hat wenig zu sagen. Der Friedrich Merz, der Bundeskanzler, hat sowieso bei der Außenpolitik sehr viel an sich gezogen. Und früher war ja eigentlich immer der Außenminister gleichzeitig der Vizekanzler gewesen, weil er meistens von der Koalitionspartei gestellt worden ist. Und das ist heute auch nicht mehr der Fall, sondern der Finanzminister ist heute der Vizekanzler. Der Lars Klingbeil, das ist viel die wichtigere Position. Der Wadefuhl ist auch CDU. Und er ist wirklich ein Lichtgewicht in dieser Regierung. Also von dem her ist es auch ein bisschen peinlich für die Schweiz, finde ich, zwei Sachen. Das erste ist eben, man holt jemanden, der gar nicht viel Einfluss hat in Berlin. Das ist ja okay. Und zweitens, ich glaube, unsere Botschafter muss ja nicht davon überzeugen, dass die Rahmenverträge gut sind. Wir haben ja schon genug mal gesagt, wie die linken Diplomaten und die wenigen Linksbürgerlichen, die es darunter gibt, wie die denken. Die meisten finden die Rahmenverträge ja gut. Die meisten. Nicht alle, aber die meisten. Also wäre es ja wahrscheinlich rein pädagogisch sicher interessanter gewesen, man hätte den Christoph Blocher eingeladen an der Botschafterkonferenz. Ich hätte das ein bisschen mutiger gefunden vom Ignazio Cassis, dass man mal einen richtigen Gegner holt. Und damit die Botschafter ein bisschen lernen argumentieren. Aber seit die Linken das EDA übernommen haben, ist ja das nicht mehr erwünscht. Weil das ist das Typische für die heutigen Linken. Die Linken wollen gar nicht mehr argumentieren. Sie wollen gar nicht mehr streiten mit anderen Leuten, die anders denken. Weil die Linken nicht so gute Argumente haben. Das ist meine Vermutung. Aber wie gesagt, der Johann Wadefuhl, ich finde es ehrlich gesagt vom Cassis ein bisschen instinktlos. Es ist eigentlich eine Provokation, dass man den Außenminister von einem wichtigen EU-Land geht, befragen, ob man die Verträge, die die Schweiz, ja, man kann es halt sagen, wirklich enorm viele Nachteile bringen der Schweiz, ob man da wirklich den Außenminister von Deutschland will hören. Ja, also gehört
die Konferenz.
Aber die Konferenz ist ein falscher Ort, ja.
Die gibt es seit 1887, habe ich jetzt gerade gesehen. Das steht in der Medienmitteilung. Es ist während dem Zweiten Weltkrieg unterbrochen worden und 1945 wieder aufgenommen worden. Es ist interessant, es nimmt einem Wunder, wer 1887 gekommen ist. Ich glaube nicht der Herr Bismarck oder so. Oder der Kaiser, was ist, damals ist der Wilhelm II. Schon gewesen, glaube ich, oder? Oder irgendwie oder so. Sondern nein, man hat das wahrscheinlich auch gebraucht. Oder was ist der Sinn von dieser Konferenz? Zuhörende Diplomaten dürfen mir schreiben oder uns schreiben. Der Sinn muss doch auch sein, dass man den Schweizer Standpunkt erläutert, die Schweizer Interessen, die in der Außenpolitik die wichtigste Rolle spielen müssen. Ich hoffe, das wird auch gemacht. Aber ob der Herr Wadefuhl jetzt da etwas beitragen kann, I'm not sure about that.
Genau, und vor allem, das ist interessant, 1887, da habe ich jetzt das Gefühl, hat die Schweiz wahrscheinlich noch nicht sehr viel Botschafter gehabt, es wahrscheinlich noch gar kein Botschafter, aber vielleicht ein paar Diplomaten, aber die hätte man wahrscheinlich können an einer Hand abzählen.
Die sind gejassen ins De La Casa oder so, oder?
Höchstens gejassen und sicher nicht mit dem Außenminister von Frankreich oder Deutschland oder Italien reden. Aber es ist alles anders geworden, natürlich, die Welt ist viel komplexer. Aber noch eines, ich finde, dass wir uns von einem wichtigen, also ist ja nicht wichtig, aber das Land ist natürlich wichtig, Deutschland ist sehr wichtig, aber der Außenminister ist nicht so wichtig, dass wir uns von dem informieren, wie wir die Rahmenverträge, wie sie die Volksabstimmung anschauen, finde ich schon ein starkes Stück. Normalerweise tut die Schweiz schauen, dass niemand sich einmischt in unsere inneren Angelegenheiten. Und das ist eigentlich eine Aufforderung an den Außenminister von Deutschland. Bitte tun die einmischen in unsere inneren Angelegenheiten. Also noch einmal, eine Instinktlosigkeit sondergleichen. Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Ja, Island. Island kenne ich nicht, ich gebe es zu. Und ich habe ja nicht so viel Ahnung über die Geschichte von Island oder sagen wir vor allem die Politik von Island. Aber leider könnte es sein, dass die wirklich Verhandlungen aufnehmen mit der EU zwecks Beitritt. Dominik, hast du den Stand?
Ja, in zwei Wochen, also am 29. August, gibt es eine Abstimmung darüber, ein Referendum, ob Island Beitrittsverhandlungen mit der Europäischen Union aufnehmen soll. Das ist natürlich wichtig, weil Island zusammen mit der Schweiz in der EFTA ist. Island ist dann auch noch im EWR, wo wir nicht sind. Das ist aber interessant, oder? Weil die EFTA, das ist natürlich nur noch eine Rumpforganisation. Aber gleich, es gibt noch ein Stück weit halt einen Wettbewerb zwischen der EFTA, wo eigentlich ein Wirtschafts- und Freihandelsraum ist und eben der EU, früher EG und noch weiter zurück EWG, wo letztlich eine supranationale politische Organisation ist, wo irgendwie eben die Ever Closer Union, die immer enger zusammenwachsende Union verkörpert. Und es ist ganz wichtig, dass die zwei Konzepte eigentlich bestehen bleiben. In Island sind die Linken, vor allem die junge, es hat so eine junge, modische, aufgehypte, auch von deutschen Medien, auch wahrscheinlich vom Herrn Wadefuhl, aufgehypte Premierministerin Kristrun Forstadottir, die will als Sozialdemokratin unbedingt in die EU. Und eigentlich alle anderen finden eigentlich das nicht unbedingt eine gute Idee. Man sieht schon, wie das schwierig wird, dass es wird auch in Island dann um Souveränitätsfragen gehen. Die Isländer sind eigentlich eher auch ein souveränitätsmässiges konservatives Völkli, einmal zu einem schönen Teil. Wie gross der Teil ist, hört man dann oder sieht man dann am 29. August. Und es wird auch um Fischereirecht gehen, also, weil Island eine Fischernation ist. Also ähnliche Fragen wie bei Grossbritannien. Und man kann gespannt sein. Der Widerstand ist relativ gross, weil eben der normale Isländer, die normale Isländerin eigentlich nicht recht weiss. Es geht uns ja gar nicht so schlecht. Und wieso müssen wir jetzt da plötzlich so einem Block beitreten, der grosse Schwierigkeiten hat. Also ich meine, gerade kürzlich der Daniel Imwinkler in der NZZ hat vom Brüssel-Effekt geschrieben, der verpufft sich. Die regulatorische Weltmacht gibt es nicht. Der Block, der ist völlig irrelevant. Es gibt nur noch Block, entweder Block China oder Block USA. Die Vorstellung, dass man da einen eigenen Block wäre, ist weg. Und wieso die Isländer jetzt da sollen beitreten, das fragen sich ziemlich viele Leute. Der Karl Baudenbacher war in Island, hat auf Island ein Referat gehalten und hat eigentlich gesagt, schaut, das, was ihr hier vorhabt, ist relativ gefährlich für das, was Island ausmacht.
Genau, und das Referat könnt ihr bei uns nachlesen. In einer wahrscheinlich bearbeiteten Form nehme ich an.
Genau.
Karl Baudenbacher, und er ist sicher einer von den, ja, wichtigsten Kenner von der EU vor allem. Er kennt die EU von außen und war ja EFTA-Richter gewesen, kennt deswegen auch EFTA sehr gut. Und ich glaube auch, es wäre eine Tragödie. Für die EFTA wäre es eine Tragödie, für die Schweiz wäre es auch ganz schlecht, wenn die Isländer jetzt das würden machen, dass sie das Referendum eben so wird ausgehen, dass sie würden nachher verhandeln, das wäre für uns nicht gut. Es ist aber auch ein interessanter Stimmungstest, da muss man schon zugeben, da, wo du es vorher gesagt hast, oder? Wir sehen dann, ob das stimmt, ob wir das falsch einschätzen, ob die Stimmung halt anders ist und die Leute nach wie vor finden, die EU ist eine tolle Sache. Wir haben das Gefühl, nein, wir sind ernüchtert, aber wir können uns auch täuschen. Das ist auch Wunschdenken bei uns drin, weil wir die EU nicht so... Ja, wir sehen sie nicht so euphorisch, das gebe ich zu. Wir sehen sie nicht so euphorisch. Ich würde noch schnell etwas nachträgen. Dank KI habe ich das jetzt auch noch schnell anschauen. Also 1887 ist wirklich wäre noch eine gute Preisfrage. Wie viele Botschafter hat die Schweiz damals gehabt? Also offiziell Botschafter nicht, sondern damals haben sie geheissen Gesandte. Gesandte, man hat dann, glaube ich, wenn es mir recht ist, erst im Ersten Weltkrieg den Titel Botschafter verliehen. Aber schon gleich. Auf jeden Fall haben wir Gesandte gehabt, 1887. Wissen Sie, wie viel? Fünf. Fünf. Und zwar in jedem Nachbarland. Wir haben in Paris einen gehabt, wir haben einen in Wien gehabt, für Österreich-Ungarn, wir haben einen gehabt in Rom, für Italien, und wir haben einen gehabt in Berlin, für das Deutsche Reich. Und dann haben wir auch immerhin, das ist noch erstaunlich, in Washington einen gehabt. Das heisst, wir haben damals, müsst ihr euch mal vorstellen, 1887, haben wir nicht einmal einen Botschafter oder einen Gesandten gehabt in London, wo damals die Hauptstadt war vom British Empire. British Empire, wo damals, glaube ich, etwa ein Viertel von der Welt beherrscht hat. Dort haben wir kein Gesandte gehabt. Also die Schweizer sind schon eine coole Sieche gewesen. Einfach coole Sieche. Fünf Gesandte, nicht mehr fünf Gesandte. Und die sind alle mit der Eisenbahn, sind die angereist.
Ausser der von Washington.
Ausser der von Washington ist mit dem Dampfschiff gekommen. Aber das ist eine schöne Zeit gewesen, wo man dann nachher sechs, oder? Wenn du mal vorstellst, das ist der Bundesrat nicht mehr dran. Der ist damals Außenminister gewesen, das hat damals politisches Departement geheissen, hat die empfangen. Da sind also die fünf Gesandten gekommen und sind zusammen gesagt. Das war noch eine Sitzung, die etwas gebracht hat. Und eben, wie du richtig gesagt hast, der Bismarck war sicher nicht dabei gewesen, sondern man hat selber miteinander gejasset.
Wahrscheinlich. Genau.
Gut, gehen wir zu einem anderen Thema. Gestern ein sehr interessantes, bemerkenswertes Interview in der Sonntagszeitung mit dem Matthias Brotkorb. Er ist ein Sozialdemokrat, SPD-Mitglied und ist 3 Jahre ist er Bildungsminister gsi im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ein ostdeutsches Bundesland. Und das ist wirklich sehr interessant, was er gesagt hat zu der Situation von der Bildung in Deutschland. Aber viele Sachen kann man natürlich auch übertragen auf die Schweiz. Dominik, was sind da die wichtigsten Erkenntnisse?
Ja, er hat ein Buch geschrieben über die Tyrannei der Gleichheit, oder? Wie das Dogma, dass alle am Schluss gleich gut sein müssen, dazu führt, dass eigentlich alle gleich schlecht sind. Es ist eben viel einfacher, die guten Schüler oben abzuholen, als schlechte Schüler aufs Niveau von der Guten aufzubringen. Und darum ist das Gleichheitsdogma hat dazu geführt, dass die deutschen Kinder schlechter geworden sind. Und er findet das ein Skandal, natürlich, weil es am Schluss, das ist ein Versagen von der staatlichen Schule. Oder? Das ist, dann weisst du eigentlich als Eltern, wenn du Kinder in die staatliche Schule gibst, werden sie noch abnivelliert aufs Niveau von der schlechten Schüler, die in Deutschland zum schönen Teil gar nicht Deutsch können. Das ist insofern interessant und übertragbar auf die Schweiz, oder? Weil auch eine kürzliche Befragung vom Schweizer Lehrerverband etwas ganz Ähnliches ergeben hat. 52% von 10'000 befragten Lehrpersonen haben gesagt, dass das Leistungsniveau an den Schweizer Schulen gesunken sei. Und dann haben wir auch noch das Bern einfach Spezial am Samstag gehabt, mit dem Rees Schmid, 16 Jahre Bildungsdirektor vom Kanton Nidwalden, wo das auch sagt, oder? Und das ist schon interessant. Und ich muss wirklich sagen, das ist eine Aufforderung an Politikerinnen und Politiker auf allen Stufen, gemeint, ein Kanton, aber wahrscheinlich ist es eben leider auch nötig, obwohl das sehr ein föderalistisches Thema ist, dass auch der Bund etwas macht. Wir müssen aus dieser Schule wieder etwas machen. Immer die Ansprachen, die einzige Ressource, die die Schweiz hat, ist Bildung. Ja, aber dann macht etwas, dass man in dieser Bildung etwas lernt und dass man etwas lernt fürs Leben, dass man wirklich Leistung belohnt und dass es auf Leistung drauf ankommt. Das wäre meine Aufforderung.
Ja, ich muss sagen, ich meine, Rees Schmid kenne ich auch gut und ich meine, er ist wirklich einer der interessantesten Bildungspolitiker in der Schweiz, auf jeden Fall. Und er hat wirklich, ja, er hat mit dem Monstrum hat er gekämpft. Und das Monstrum, das sind nicht einzelne Lehrer oder einzelne Bürokraten, aber es ist einfach eine falsche Bildungspolitik. Das ist das Monstrum, wo der ganze Westen versucht. Das ist ja alles, das ist ja, gehören die Linken nicht gerne, aber es ist alles aus Amerika. Alle die Konzepte, die meisten von diesen Konzepten, die bei uns jetzt umgesetzt worden sind, sind in den 60er Jahren in Amerika erfunden worden und eingesetzt worden. Und schaut mal an, gerade ihr Linken, schaut mal an, in welchem Zustand das öffentliche Bildungswesen in Amerika ist. Es ist ruiniert. Und wir gehen in Europa in die gleiche Richtung. Weil, das sagt der Matthias Brotkorb ja sehr gut. Also wenn man Gleichheit so verabsolutiert, dann gibt es wirklich nur zwei Möglichkeiten. Entweder du schaust, dass alle, die schlecht sind, viel, viel besser werden, oder du schaust, dass alle, die sehr gut sind, einfach schlechter werden. Und jetzt ist logisch, was ist einfacher? Es ist einfacher, das Niveau zu senken, als dass man die schlechten Schüler, und eben, du hast es auch gesagt, teilweise Leute, die nicht einmal Deutsch können, dass man die aufbringt. Und deshalb ist überall die Nivellierung der Fall. Aber was der Matthias Brotkorb ja auch noch wirklich stark rausstreicht, das finde ich auch sehr gut. Es geht ja nicht nur eben ums Leistungsniveau, sondern es geht auch um Bildungsinhalt. Und das ist nämlich noch ähnlich wie bei uns ja auch Harmos. Ich möchte mal immer wieder, ich sage euch, Harmos, leset Harmos. Das ist ein Horror. Das ist eine Horrorlektüre. Und warum auch? Weil es alles so abstrakt ist. Weil es nicht mit Bildungsinhalt zu tun hat. Man sagt nicht, ja, in der Geografie sollte Kind zum Beispiel wissen, welche sind die wichtigsten Flüsse der Schweiz. Das kann man definieren. Das kann man nachher auch relativ gut messen. Das ist auch fair. Das ist viel ein faires System, als wenn man sagt, Kinder sollten irgendeine gewisse Sensibilität für den Klimawandel entwickeln. So Zeug steht dann in Harmos. Und das
im Lehrplan, genau, Lehrplan 21, genau, ist das vor allem drin, oder?
Entschuldigung, jetzt habe ich so viel. Genau, Harmos hat ja dazu geführt, dass der Lehrplan 21 gibt. Und der Lehrplan 22, meine ich, das ist die Horrorlektüre. Und das habe ich auch interessant gefunden, dass Deutschland genau das Gleiche gemacht hat. Und wie gesagt, auch das kommt aus Amerika.
Ja, und der Rees Schmid, oder er betont, das Problem bei dem Lehrplan 21 ist, dass er so riesig ist. Du hast jetzt gesagt, eben Sensibilität, Klimawandel oder irgendetwas. Und die Lehrer können dann einfach irgendetwas ein bisschen auswählen. Was Sie gerade Lust haben, wir machen jetzt das ganze Jahr Klimawandel. Ich tue es jetzt ein bisschen überzeichnen, aber es geht doch schon in die Richtung. Im Gespräch, ich tue es unten verlinken, tue das wirklich ausrichten. Und er hat gesagt, die Lehrer sind eigentlich froh gewesen, dass er wieder ein bisschen den Fokus geleitet hat, zum Beispiel eben auf Rechnen und auf Schreiben. Mhm. Und nicht auf irgendetwas irgendwie ein bisschen machen, sondern wirklich, ich glaube, dass der Unterricht auch einfacher ist als Lehrerinnen und Lehrer, wenn man wieder weiss, was man wirklich von einem erwartet, was am Schluss wirklich soll in den Köpfen ankommen von den Kindern.
Absolut. Und eben das Gleiche, wo auch Deutschland genau gleich kennt wie bei uns, Bürokratisierung nimmt so überhand, dass die Lehrer gar nicht mehr ihren Job machen. Unterrichtszeit ist immer unwichtiger und irgendwelche Protokoll schreiben oder Formulare ausfüllen und so weiter wird immer wichtiger. Ist ein Thema für alle Bereiche von unserem Leben. Und wer steckt dahinter? Unsere lieben Beamten, die wir heute nicht bashen. Wir tun es heute nicht bashen, aber wieder mal erwähnen, dass das Beamte sind, die so viele Vorschriften produzieren und unserer Meinung nach, aus Eigennutz, wie sie sonst nichts zu tun haben. Vorschriften produzieren ist ihre Leidenschaft. Nein, gut, das war es gewesen, Bern einfach. An dem 17. August 2026, Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer gilt, wenn ihr erstens Bern einfach hört, solltet ihr uns auch mal abonnieren. Wäre eine gute Idee, würde uns helfen, weil diese Art von liberalem, unabhängigem Journalismus kostet auch Geld. Und zweitens gilt natürlich wie immer, könnt ihr euch nie entschuldigen, wenn ihr nicht links seid.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Audi Suisse, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditsuisse.ch